E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung, Lernen und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. In der heutigen Folge geht es um das Thema Agile Leadership. Gerade wenn es um Geschwindigkeit und Effizienz geht, wird agiles Arbeiten immer populärer. Meine Gäste Tim und Sabine arbeiten bei BASF im Bereich Agile Enablement. Das heißt, sie trainieren agile Methoden, insbesondere bei Führungskräften von BASF weltweit. Mit den beiden spreche ich darüber, welche strukturellen Veränderungen bei BASF eine agile Transformation ausgelöst haben, welche Skills agile Führungskräfte benötigen und wie Agile Leadership Trainings bei BASF ganz konkret ausgestaltet sind. In dem Sinn wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Tim, hallo Sabine, sehr schön, dass ihr heute beide da seid.
Hi Vanessa, gerne, ja, wir freuen uns.
Ja, absolut, tausend Dank für die Einladung.
Ich möchte euch erstmal beide vorstellen. Tim, du bist Product Owner im Bereich Workforce Enablement bei BASF. Kannst du die Rolle vielleicht kurz unseren Zuhörenden erläutern? Also welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten umfasst deine Rolle?
Genau, sehr gerne. Ja, bin jetzt auch relativ frisch erst in der Rolle, seit Mitte Januar. Davor war ich Agility Master bei uns im Team. Und genau, Product Owner bedeutet, dass ich themenverantwortlicher bin und auch die Themen wirklich priorisiere fürs Team, die relevant sind, auch wirklich also parallel zu unserer Strategie und zu unserer Vision von unserem Produkt. Genau, das denke ich ist so ein kurzer Abschnitt.
Und das Produkt ist?
Das Produkt ist, richtig, genau, Agile Enablement. Das heißt, wir haben zum Beispiel verschiedenste agile Methoden, die wir trainieren, unter anderem auch Design Thinking, OKRs, Scrum, Kanban. Genau, wir machen sehr viele Standardtrainings bei uns, aber auch individuell gestaltete Trainings. Und da habe ich jetzt die Verantwortlichkeit und Sabine zusammen und wir haben schon einiges zusammen trainiert.
Trainings für gesamt BASF?
Genau, für gesamt BASF, richtig, genau.
Du hast mir ja auch erklärt, dass Workforce Enablement ein Teil von Global Digital Services ist. Zuvor warst du am Learning Campus bei BASF tätig. Vielleicht jetzt mal für unsere ganzen Zuhörenden, die BASF jetzt nicht so kennen, wie es aufgebaut ist im Detail. Ja. Wie hängen denn die ganzen Weiterbildungsbereiche zusammen? Also was gehört zur Weiterbildung? Wie ist das organisiert?
Genau, ja, ist gar nicht so einfach bei uns. Es gibt keine zentrale Weiterbildung für die ganze BASF, das vielleicht zu vorgestellt, sondern bei uns ist es wirklich so, also der Learning Campus Germany, den du erwähnt hattest, der deckt vor allem wirklich den Raum Ludwigshafen ab, also den Standort und auch die deutschsprachigen Bereiche bei uns. Da geht es eher im deutschsprachigen Bereich zu, was mit Weiterentwicklung und auch Leadership Development bedeutet. Ansonsten, wir sind bei Workforce Enablement global zuständig, wirklich für unsere globalen Kollegen. Und ansonsten gibt es eben auch noch sehr, sehr viel Weiterbildung, was bei uns die bereichsspezifischen Akademien ausrichten. Genau, mit denen sind wir natürlich allen vernetzt und probieren immer auch zu schauen, dass hier keine Doppelarbeit entsteht, dass wir uns da auch ergänzen, um eben den größten Value für die Firma zu erreichen.
Okay, also ihr habt sozusagen die globalen Themen, die
anderen. Genau, wir haben die globalen Themen und vor allem eben in Richtung Ways of Working, also alles, was so in Richtung Global Collaboration geht und wir jetzt speziell als Agile Enablement die agilen Methoden.
Ja, Sabine, in deiner Jobbezeichnung kommt das Wort agil auch direkt zweimal vor. Du bist Agile Coach und OKR Champion in Agile Transformation, habe ich bei LinkedIn gelesen.
Genau.
Könntest du vielleicht noch einen Überblick über deine Tätigkeiten und vielleicht auch die Schnittstelle zu Tim geben?
Ja, sehr gerne. Stimmt, es kommt gleich doppelt und dreifach vorne. Genau, ich arbeite auf jeden Fall als Agile Coach in verschiedenen Bereichen. Also die letzten vier, fünf Jahre war es viel innerhalb von Global Digital Solutions. Die letzten zwei Jahre aber auch schon außerhalb, also in den Bereichen sozusagen, in anderen Bereichen der BASF. Und da begleite ich dann eben hauptsächlich Teams oder dann auch schon ganze Segmente in ihrem praktisch in ihrer Entwicklung oder Transformation, ne, wenn es dann darum geht, wie können wir eben Arbeitsweisen anpassen, wie können wir gucken Richtung agilere Organisation, vor allem eben immer in puncto Selbstorganisation unterwegs zu sein. Und meine absolute Leidenschaft sind und bleiben Objectives und Key Results, zielorientiertes Führen und eben auch eine Firma nach Zielen und nicht nach Organigramm gestaltet auszurichten und zu steuern. Das ist tatsächlich mein absolutes Herzblut und mit Tim verbindet mich definitiv die Zusammenarbeit in unserem Workforce Enablement Team und da haben wir schon wahnsinnig viele Konzepte zusammen ausgearbeitet, gerade eben auch für Agile Leadership und wir bieten auch ganze Lernpfade an in unserem Agile Enablement-Produkt, sowohl den Agility Master als auch den Value Owner und eben auch den Agile Leadership Path und den habe ich die letzten 4 Jahre schon immer mitgestaltet und maßgeblich mit konzipiert. Aber sowas kann man eben nicht alleine machen, das geht immer nur im Team, dafür braucht es ganz viel verschiedene Köpfe und Perspektiven. Und da ja eine weitere Leidenschaft von mir ist, das Thema DE&I zu treiben, Diversity, Equality and Inclusion, vor allem aber auch in Bezug von Belonging, finde ich persönlich, passt wunderbar Hand in Hand mit Transformationsarbeit. Und von daher ist es uns eben super wichtig, dass wir gerade auch von den verschiedenen Kontinenten, ne, als globales Unternehmen, dass wir da einfach viel Feedback auch einholen, wie wir das bestmöglichst umsetzen können.
Ja. Wie seid ihr denn beide erstmalig mit dem Thema agiles Arbeiten und Agile Leadership jetzt im Besonderen dann nochmal in Verbindung gekommen?
Genau, das hat eigentlich angefangen, als ich vom Learning Campus zu Workforce Enablement gewechselt bin. Wobei ich glaube, wir haben uns davor auch schon ein paar Mal in diversen Themen, sind wir uns auch schon mal über den Weg gelaufen, Sabine. Aber da fing es eigentlich an, als ich dann Agility Master wurde für unser Produkt, ging es eben auch darum, anzufangen, wirklich Leadership-Trainings auch zu moderieren. Und da habe ich dann sehr oft co-moderiert mit Sabine zusammen, habe mir sehr viel abgeschaut von ihr. Genau, so ging das eigentlich zusammen. Und dann waren wir zusammen im Team und haben auch verschiedene andere übergreifende Themen zusammen gerockt, würde ich sagen, Sabine, oder?
Ja, definitiv so. You made my day, Tim, weil das war ja tausend Dank dafür. Ich habe tatsächlich 2016 bin ich ja nach meiner letzten Elternzeit zurückgekommen und dann ging 2017 ging das los, dass wir so einen Design Thinking Workshop in unserem Change Management Team hatten. Und da dachte ich, das war mit externen Agile Coaches und da dachte ich so, wow, das möchte ich auch mal können. So einen ganzen Design Thinking Workshop durchmoderieren mit dieser Lässigkeit und Leichtigkeit, aber auch diese wirklich andere Art des Arbeitens, sehr schnell, ganz viel Timeboxing war da drin. Ganz anders als das, was wir sonst machen. Das wollte ich unbedingt machen. Dann hatte ich mein erstes Scrum-Training. Da dachte ich so, um Gottes Willen, das werden wir nie und nimmer in unseren heiligen 4 Wänden in der BASF umgesetzt bekommen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Aber es hat mich von da ab nicht mehr losgelassen. Und so gesehen habe ich dann Stück für Stück sozusagen, bin ich dann auch in diese Agility Master Rolle reingerutscht, war dann da auch mit Teil bei der die ersten Ausbildungswelle sozusagen, die aufgesetzt wurde. Und habe dann direkt mit den damals noch externen Agile Coaches zusammen die Leadership Trainings begleitet. Also das war so eine ganz besondere Trainingsreihe bis heute. Und habe das dann eben mit denen, habe dann ganz viel von denen gelernt, muss ich sagen. Man sagt ja immer hier, fake it till you make it. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe einfach übernommen, so viel ich konnte. Und dann mit Covid verbunden mussten dann ja tatsächlich einige Externe leider gehen. Und somit waren wir nur noch zu zweit. Und dann stimmt. Gott sei Dank auch später noch mit Tim zusammen, die wir dann diese Trainings geben konnten. Und so bin ich ins kalte Wasser geschmissen worden. Aber tatsächlich, diese Arbeit mit Führungskräften oder eben auch als Coach mit Führungskräften war was, was ich schon immer super gerne gemacht habe und wo mir tatsächlich auch viele Skills meines Elterndaseins sehr zugute kamen, weil sehr vieles sehr ähnlich ist. Also wirklich, ne, dieses Führen durch Ziele, durch Rahmenbedingungen, hin in die Selbstorganisation, das ist das, was man als Eltern tatsächlich von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr und länger hinaus macht. Ne? Wie kriege ich mein Kind selbst organisiert, dass es sein Leben auf die Reihe kriegt? Das so viel dabei, der Abnabelungsprozess, der Loslassprozess auch von Führungskräften, Themen loszulassen, das ist was ich super nachempfinden konnte.
Ja, das finde ich total klasse.
Noch ein bisschen mit Kindererziehung.
Ja,
Nein, nicht visuell ziehen, aber dieser Prozess sozusagen, ne? Und das ist was, was sich dann eben auch, ne, dann eben auch mit immer, was Tim dann noch reingebracht hat, das hat dann immer wunderbar dazu gepasst, eben dann auch diese verschiedenen Perspektiven. Und da fand ich schon auch sehr wertvoll, dass uns ja auch ein paar Jahre im Alter unterscheiden, ne, dass er dann da einfach auch nochmal immer mit seiner Perspektive und Brille reingekommen ist. Das fand ich immer super wertvoll, gerade auch für viele junge Führungskräfte, die wir dann haben, dass wir das eben auch mitnehmen.
Ja. Genau, man merkt den Enthusiasmus, richtig?
Ja, ja. Also bei euch
nicht zu verbergen.
Im Vorgespräch hast du ja auch von agiler Führung in Zeiten struktureller Veränderung gesprochen, dass das so dein Herzensthema wäre, worüber du gerne sprechen würdest. Welche strukturellen Veränderungen erlebt denn eure Branche und euer Unternehmen derzeit?
Ja, das ist natürlich für BASF als das größte Chemieunternehmen, was super, super Energie lastig natürlich auch ist, ne, um die Chemie umzuwandeln in am Schluss Endprodukte, sind wir hier natürlich von der Energiekrise sehr stark betroffen. Also das als allererstes. Das heißt, wir müssen echt gucken, dass wir unsere Prozesse verschlanken, dass wir einfacher werden, dass wir versuchen, Komplexität transparent zu machen und eben auch versuchen, diese Komplexität auch zu reduzieren. Und da sind wir vor allem mit den agilen Themen eben vorne mit dabei. Also wir probieren wirklich durch die agilen Themen, durch die agilen Prinzipien zu sensibilisieren und zu schauen, okay, welche Komplexitätsgrade habt ihr denn? Was könnt ihr transparent machen und wie können wir dadurch effizienter arbeiten? Genau, also das ist mitunter, sag ich mal, das Größte, was uns gerade treibt, vor allem eben am Standort Ludwigshafen, der schon ja sehr, sehr lange vor Ort ist, wo sich sehr viele Sachen eingebürgert haben, die vielleicht schon immer so gemacht worden sind. Ne, man kennt ja diesen doofen Spruch, das haben wir schon immer so gemacht, das klappt auch so. Und da setzen vor allem Sabine und ich an und challengen unsere Führungskräfte. Das machen wir mit Herzblut. Ja. Weil manche Sachen eben sicherlich gut waren und die haben ihre Berechtigung, dass sie eine Zeit lang da waren und gut funktioniert haben, aber heute in dieser sogenannten Barney-Welt ist das Ganze natürlich nicht mehr ganz so einfach.
Was sind denn die Hauptunterschiede von jetzt, sage ich mal, so einer klassischen Führung, von der Führungskraft vielleicht seit mehreren Jahrzehnten, die er dann so challenged? Was hat die für einen Führungsstil und wie unterscheidet sich der agile Führung? Könnt ihr vielleicht so zwei, drei ganz konkrete Punkte?
Du meinst so Unterschiede?
Ja, also was macht agile Führung aus im Vergleich zu dieser klassischen?
Ja, Sabine, übernimm gerne mal.
Ja. Also ich würde, ne, also auch klassische Führung hat wahnsinnig viele gute Anteile, definitiv. Das ist nicht besser und schlechter, darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht vielmehr darum, wie können wir eben zum einen der Komplexität, aber zum anderen auch dieser Geschwindigkeit, die ja heute auf dem Markt herrscht und auch in dieser Geschwindigkeit Produkte abzuliefern, anzupassen und eben auch auf den Markt zu bringen. Wie können wir das eigentlich gewährleisten? Und da ist agile Führung, insofern ist da ein Unterschied, dass man eben versucht, Entscheidungen, die ja oftmals in der klassischen Führung über Führungskräfte, also über ein sogenanntes Bottleneck, ja, bestimmte Entscheidungen müssen ja dann immer über die Führungskraft gesteuert werden. Und da ist der, also einer der Hauptunterschiede ist wirklich, dass man Entscheidungen eben auch dahin bekommt, wo die Expertise sitzt im Team. Und dass man dort eben, und dass eine Führungskraft eben viel mehr dafür verantwortlich ist, die Ziele und Rahmenbedingungen wirklich immer im Blick zu haben und auch die Strategie im Blick zu haben und dafür einfach mit den eigenen Peers und auch eben nach oben hin, dass man da immer guckt, dass die auch das operative Business immer zur Strategie matcht, dass das zueinander passt, wohingegen eben die Experten und Expertinnen in den Teams wirklich dann gucken, dass sie in selbstgesteuert und eben nicht auf Entscheidungsprozesse warten müssen, sondern wirklich dann auch da gerade im Operativen sagen können, hey, das sind jetzt dann eben die nächsten richtigen Schritte und auch im Sinne von kurzen Iterationen immer wieder sich auszuprobieren und zu sagen, okay, das ist was, ne, was wir liefern können und dann eben auch, auch ein Unterschied sozusagen zum klassischen Arbeiten, dass man wahnsinnig viel mit dem Feedback der Kunden und Kundinnen arbeitet, dass man sich immer wieder über kurze Zyklen das Feedback einholt von seinen Kunden und Kundinnen, gehen wir in die richtige Richtung, ist es das, was du am Ende brauchst oder nicht, oder sind wir irgendwo falsch schon abgebogen? Dann sehen wir das halt zu einem viel früheren Zeitpunkt, als wenn wir es wie bisher eher klassisch, wenn wir erstmal das ganze Produkt designen, wie wir glauben, es verstanden zu haben, um dann festzustellen, dass wir wir vielleicht doch mittendrin was falsch verstanden hatten. Wobei das jetzt so in Reinkultur auch, ne, auch selbst im Wasserfall haben wir uns schon oft Feedback eingeholt vorab. Aber es macht auch einen deutlichen Unterschied, ob du über Ziele führst und die Rahmenbedingungen, also wirklich dieses Führen am, ne, die Rahmenbedingungen am Team und das Team eben selbst, das die gesamten Skills zur Verfügung hat, aber auch die Verantwortlichkeiten, genau wie eben auch eine Entscheidungskompetenz. Und da rede ich echt nicht von, ne, also nicht die Entscheidungen, sondern ne, strategische Entscheidungen sind und bleiben definitiv mit in der Führungsverantwortung. Aber auf dem operativen, also gerade im Alltagsgeschäft, gibt es schon sehr viel, wo die Expertise tatsächlich tiefer teilweise im Team sitzt. Nichtsdestotrotz, genau. Auch hier empfehlen wir immer, nutzt eure Führungskräfte als Sparringpartner. Die haben eine unglaubliche Erfahrung, gerade auch in Stakeholder-Management und Co. Das ist was, was man dann da eben nach und nach zusammen angeht. Und das ist natürlich ein Prozess. Ne? Das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Das dauert. Aber da liegt auch unglaublich viel schöne Musik drin, muss ich sagen, weil Teams ja dann auch noch mal ganz anders zusammenwachsen. Und da versuchen eben Tim mit seinem jetzigen Produkt Agile Enablement und wir dann eben als Coaches und Trainer versuchen da wirklich bestmöglichst unsere Leute zu unterstützen.
Ich glaube auch vielleicht noch zur Ergänzung, letzte Woche hatten wir auch ein internes Townhall, wo eben der Vorstand auch nochmal genau das fokussiert hat. Er meint halt wirklich, versuchen wir doch wirklich Entscheidungen auf dem Level zu treffen, wo sie wichtig sind. Und das sind meistens wirklich die operativen Level, die eben schneller sind, die mehr Praxisnähe haben und dass wir dadurch wirklich auch schneller werden können. Das muss nicht immer erst durch 6, 7 Köpfe gehen, bevor es entschieden wird, sondern wirklich auch aus dem untersten Level die Praxis da sind, die Expertise haben, hier auch zu entscheiden. Und das, was Sabine angesprochen hatte mit dem Reviewen, also wirklich den Stakeholder oder den internen Partner mit reinzunehmen, das hat dann eben auch schon wieder was von agilen Methoden zu tun, ne? Dass man wirklich iterativ mit dem Kunden, mit dem internen Partner zusammen Dinge entwickelt und dadurch eben auch schneller wird und nicht so viel Ausschuss generiert, würde ich sagen.
Wenn ihr jetzt von Kunden sprecht, meint ihr die Mitarbeitenden?
Genau, richtig. Wir gucken sozusagen wir selbst ins Unternehmen. Also für uns sind interne Partner, sind wirklich unsere Betriebe, sind unsere Bereiche, sind unsere Führungskräfte, unsere Mitarbeiter.
Genau. Ja, genau.
Sabine, du hast eben das schon so schön gesagt, da hast du gedacht, oh Gott, ob du das in euren heiligen Hallen umgesetzt bekommst, also auch BASF, riesen Chemiekonzern, man stellt ihn sich, also ich stelle ihn mir sehr mit vielen Strukturen, mit vielen Prozessen, viel Sicherheits, also Reporting einfach auch vor, ist agile Führung wirklich in jeder Branche und jedem Bereich sinnvoll oder gibt es wirklich noch Bereiche, wo du sagst, hierarchische, klassische Strukturen funktionieren da auch wirklich besser?
Das ist immer eine tolle Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, das agile Mindset ist definitiv ein sehr, sehr wertvolles in allen Bereichen. Und bei Führung, also ne, wenn wir jetzt darüber sprechen würden, ist agiles Arbeiten überall sinnvoll, würde ich sagen, weiß ich nicht. Es gibt mit Sicherheit Bereiche, die sind so routiniert, das läuft einfach ab. Da brauchen wir jetzt nicht reingehen und sozusagen die Arbeitsweise ändern, weil die läuft. Aber die Art und Weise, wie Teams dann dort zusammenarbeiten und eben auch Führungskräfte mit ihren Teams arbeiten, da würde ich sofort sagen, macht agile Führung auf jeden Fall Sinn. Einfach wirklich im Sinne von, dass da ganz viel der Fokus von der Führungskraft darauf liegt, seine Teams zu enablen und auch zu empowern und immer wieder zu gucken, ne, wie geht's meinem Team? Hat mein Team all die Skills, die es braucht? Haben sie die Entscheidungsverantwortung, die sie brauchen? Wie geht's ihnen auch gesundheitlich? Und das ist was, wo ich sagen würde, da macht dieses, ne, sei es jetzt New Ways of Leading oder eben auch Agile Leadership, definitiv Sinn. Unabhängig davon, ob das jetzt ein sehr routinierter Prozess ist oder nicht. Aber man muss sich auch vorstellen, wir arbeiten da teilweise 30, 40 Stunden die Woche zusammen, das ist richtig viel Zeit. Und egal wie herausfordernd die Zeiten sind, sage ich immer, darf es ja trotzdem Spaß machen zu arbeiten. Also das ist ja nicht verboten. Und da ist es schon ein Riesenunterschied, wenn man an diesen Teamstrukturen gemeinsam arbeitet oder auch mit Retrospektiven einfach guckt, wie haben wir eigentlich performt? Was lief gut und was lief nicht so gut und warum lief es nicht so gut? Und dann da eben auch mal guckt, wie können wir uns da eigentlich, es geht gar nicht auch immer nur ums Verbessern, aber wie können wir einfach eine angenehmere Situation für uns alle schaffen?
Da muss ich kurz mit reingrätschen, weil du hattest vorher gesagt, wir befinden uns zum Beispiel auch in Ludwigshafen. Ja, und wenn wir da zum Beispiel in einem Betrieb sind, das aus meiner früheren Rolle waren wir da, da sollten wir was digitalisieren. Und wenn ich da jetzt reinkomme in einen, ne, wir nennen uns ja Anilina, in einen Anilina-Betrieb und gehe da rein und habe die ganzen Kollegen da sitzen und das ist eben ein anderer Ton wie ganz normal im Office mit High Society und alles toll, sondern da kann man nicht reingehen und sagen, so Leute, wir machen jetzt einen Agile Development Part mit euch und dann machen wir ein paar Retrospectives und am besten noch in Englisch, das wird dann nicht so gut angenommen. Ja, deswegen, da muss man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, um zum Beispiel genau die Themen, die Sabine jetzt angesprochen hat, wie Retrospektiven, einfach umbenennen und sagen, okay, lass uns doch mal schauen, was läuft denn gerade gut, was läuft gerade nicht so gut, wo müssen wir denn mal anpacken und was nehmen wir aus dem Prozess komplett raus. Ne? Also man muss so ein bisschen Sachen auch übersetzen in eine Art und Weise, die eben unsere Kollegen aus der Produktion eben auch einfach besser annehmen können. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass wir da eben auch, also das ist auch von uns erwartet, ne, wenn wir wirklich mehr in Richtung Ludwigshafen den Fokus auch setzen, dass wir hier versuchen, agile Tools einzusetzen, die aber so zu nutzen oder so auch zu benennen, dass sie nicht die Leute direkt vergraulen. Weil Agile ist dieses große Wort und jeder hört es, jeder kennt es, aber keiner weiß, was es eigentlich ist. Und das ist irgendwie, finde ich, auch sehr, sehr wichtig, da mit Fingerspitzengefühl voranzugehen.
Ja, also ich würde sogar noch was ergänzen. Das war eins, ne? Also es war auch ein Riesenlesson für uns klassisch aus dem Office, ne? So, hier und jetzt müssen wir das so und so machen.
Genau.
Aber es ist halt voll sinnfrei in vielerlei Hinsicht in Teilen unserer Produktion. Und ich fand es, also ne, am Anfang dachte ich, boah, wie harsch, ne? Aber dann dachte ich so, ja, aber wie valide auch, ne? Muss man dazu sagen, weil es war absolut richtig, dass sie dann ja auch gesagt haben, hier von wegen, nee, also da, ne, in dem Fall, was sollen wir jetzt damit können wir nichts anfangen. Ist aber auch ein Lernprozess, ne? Auch als Agile Coach sozusagen, sich da klar zu machen, okay, was von diesem wirklich Agilität, Flexibilität, dieses flexible Denken, dieses schnelle Umdenken, was auch in Produktion absolut gebraucht wird, aber wie, ne, also wie braucht man es dort? Und das ist ja nicht die Aufgabe von Menschen, die dann da eben in der Produktion sitzen, das ist ja unsere Aufgabe, das zu übersetzen. Und das war auf jeden Fall ein Mordslernprozess, also für mich zumindest. Und da war ich auch sehr dankbar, im Nachhinein habe ich gedacht, ja, eigentlich auch gut, dass sie sehr straight in der Kommunikation uns gegenüber waren, weil dadurch war dann klar, okay, hier müssen wir auch gucken, wie wir da einfach einen Weg finden, dass es eben auch da besser oder für sie einfach auch angenehmer laufen kann. Weil auch da ist es, es macht einfach einen Unterschied.
Ja, jetzt habt ihr schon viele Punkte angesprochen, so Flexibilität, schnelles Umdenken, Entscheidungen abgeben, aber strategischen Rahmen schaffen. Also was braucht eine agile Führungskraft? Was muss die mitbringen schon an Mindset und was kann sie dann on the job lernen?
Ich fange vielleicht einfach mal an, Sabine, und dann machst du weiter. Also für mich ist ganz klar, eine agile Führungskraft, die muss man nicht kreieren, ja, die muss auch nicht ein ganz spezieller Typ sein, sondern ich finde, open-minded ist schon mal das allererste. Also ich muss gucken, okay, es gibt Arten und Weisen heutzutage, wie ich mit meinen Mitarbeitern umzugehen habe, die sind nicht mehr zu vergleichen vielleicht mit denen von früher. Allein durch diese ganze Umgebung, die wir haben. Wir haben sehr viel Angst außerhalb, ja, allein wenn wir jetzt die Kriege, Konflikte anschauen. Man muss schauen, dass die Leute nicht in dieser Angst verharren, sondern selber mutig handeln und sich sicher fühlen im Team und vor allem so von dieser Beifahrerseite mehr auf den Fahrersitz auch zu kommen und das Lenkrad in die Hand zu nehmen. Und das muss ich als Führungskraft meinem Team mitgeben. Ich muss ihnen sagen, ihr seid safe. Ich versuche euch wirklich hier den Rücken zu stärken. Ihr seid die Experten. Ihr wisst, was ihr tut und ich vertraue komplett auf euch und alles andere versuche ich für euch mitzuentscheiden, beziehungsweise euch die Entscheidungsmacht zu geben. Ja, wir haben da ein ganz gutes Beispiel, finde ich, von unserer Führungskraft, die unsere Teamleitung ist, die macht das eigentlich sehr, sehr gut. Aber Sabine, du hast sicherlich noch was zu ergänzen.
Sicherlich. Ja, ich liebe dieses Thema. Ja, machst du jetzt, glaube ich, dann auch schon seit 6 Jahren, ne? Ja, 6 Jahre. Ich glaube, eine der allerwichtigsten Kompetenzen mittlerweile für Führungskräfte in der modernen Zeit oder in der modernen Organisation ist die Selbstreflexion. Was ist mein Anteil als Führungskraft, dass das Team so läuft, wie es läuft? Und ich rate mittlerweile, also da war ich am Anfang viel zurückhaltender, mittlerweile bin ich da wesentlich wesentlich direkter, dass ich dann auch wirklich sage, wir fangen definitiv nicht beim Team an, sondern erstmal nur bei uns selbst als Führungskraft, um dann erstmal zu analysieren, ne, was ist wirklich mein Beitrag, dass mein Team bestimmte Entscheidungen gar nicht trifft. Nehme ich ihnen das jedes Mal ab? Lasse ich es gar nicht zu? Ist es zum Beispiel so, dass ich sage, ja, hier, ihr könnt ein Thema erarbeiten, aber die Entscheidung übernehme dann doch ich. Inwiefern haben sie vielleicht auch gar nicht die Skills, die sie brauchen? Inwiefern ermöglicht überhaupt, dass sie die Lernfreiheit haben im Alltag? Ne? Inwiefern ermöglicht es überhaupt als Führungskraft, dass mein Team sich gut fühlt? Und dann damit einhergehend ist tatsächlich die Vorbildfunktion. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Unterschied im Vergleich zu eher klassischer Führung, dass ja ganz viel über Vorbild geht. Also wenn ich natürlich den auch am Wochenende fröhlich Mails raushaue, kann ich aber nicht am Montag im Teammeeting sitzen und sagen, ihr müsst übers Wochenende keine Mails machen. Weil was wird das Team sich natürlich denken? Ups, da sind zigtausend Mails am Wochenende geflossen. Mein Chef erwartet oder meine Chefin erwartet, dass ich mich zurückmelde. Ja. Und dann fängt man natürlich irgendwann auch am Wochenende zu arbeiten. Dann wird es auch so sehr ungesund für Work-Life. Wie auch immer, Balance. Weiß gar nicht überhaupt, ob es das gibt mit der Balance, aber egal. Auf jeden Fall, das ist also nur diese Vorbildfunktion, wirklich dieses auch Vorleben im Sinne dann auch von Vorleben übrigens dann auch im Sinne von Tools, ne, dass man dann eben auch nicht ständig alle Mitarbeiter anschreibt und chattet, was machst du gerade, sondern man guckt einfach mal in das transparent Board, in dem ja alles drin steht, sei es jetzt Azure DevOps oder auch MS Planner und guckt einfach selber rein, da muss man ja auch niemanden fragen. Findet man keine Daten, kann man natürlich hingehen und sagen, ihr habt ja als 10-köpfiges Team nur 3 Aufgaben. Muss ich mich irgendwie um mehr Aufgaben kümmern? Stimmt das alles? Aber in der Regel, ne, auch das ist ja praktisch wieder eine Vorbildfunktion. Und gerade Agile Leadership, Tim, würde ich sagen, ist ja schon auch viel im Sinne von Shared Leadership, nämlich über Product Owner, Product Manager und dann eben auch Agile Coach oder Agility Master. Und da verteilen sich ja diese Führungsaufgaben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Lernprozess. Ne? Wie gestalten wir diese Rollen? Aus.
Das finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst, ja. Genau, also das war bei uns auch, oder als ich die Position des Agility Masters bei uns noch hatte, da wurde mir so viel Verantwortung übertragen, was am Anfang für mich erstmal ein bisschen so, wow, okay, das ist jetzt ganz schön viel, was ich hier alles machen muss und People Management und am Schluss noch mit bewerten, solche Geschichten. Aber sie war halt wie ein Mentor auch für mich, ja, in dieser Rolle. Also sie hat dieses Mentorship übernommen, hat gesagt, hey Tim, wenn du in dieser Rolle bist, dann ziehst du den Hut des Agility Masters auf und dann darfst du ruhig auch mal auf den Tisch hauen, wenn bestimmte Sachen nicht immer wieder gepflegt sind, ne? Oder wenn sich Sachen einschleifen in unseren Working Mode oder Collaboration Rules, dann darfst du da ruhig auch mal den Agility Master auch spielen, ja. Und das war wirklich sowas. Sie hat mir sehr, sehr viele Tipps gegeben. Als Mentor war sie da. Und was ich halt auch wirklich ganz toll fand oder finde, ist, wenn man als Führungskraft auch die Fehlerkultur mitlebt. Das heißt, selbst zu sagen, hey, da habe ich einen Fehler gemacht, ihr habt das gesehen, sorry. Jeder darf Fehler machen, ja, wenn er sie nicht dauernd wiederholt und wenn man sie mit dem Team zusammen bespricht. Das finde ich halt auch wichtig. Fehlerkultur sollte man leben.
Ja. Und jetzt so die Frage, muss man das mitbringen? Kann man das lernen? Kann man das trainieren? Also ich stelle mir jetzt vor, zum Beispiel die Tools, von denen ihr gesprochen habt, lernt man.
Genau.
Selbstreflexion muss man vielleicht trainieren. Aber so ein Open Mindset muss man auch mitbringen, oder? Ja. Wie würdet ihr das jetzt sagen?
Ja, ich glaube, ich würde Riesenunterschied? Das ist in sehr vielen Firmen der Fall. Das ist ja, also das ist jetzt die BASF keine Ausnahme, sondern das ist fast überall der Fall. Das in den vergangenen Jahrzehnten wurden ja sehr oft Experten und Expertinnen zu Führungskräften gemacht, beziehungsweise war der einzige Karrierepfad sozusagen. Und das ist jetzt natürlich in der Transformation schwierig, wenn du zu selbstorganisierten Teams kommen möchtest, weil, also weiß ich von mir auch, kein Experte und keine Expertin gibt gerne sein Thema ab, weil das ist ja meins, da bin ich ja die Expertin drin. Da möchte ich ja nicht, dass irgendein Team das macht, womöglich auch noch anders, als ich das machen würde. Das ist ein ständiger innerer Konflikt. Das meinte ich vorhin mit dem, das ist genau das, was auch Eltern haben, ne? Je älter dann die Kinder werden, die wissen ja dann auch alles besser, wie man was macht. Und dann muss man da so sehenden Auges das Ganze geschehen lassen. Das ist unheimlich schwer auszuhalten. Ja. Und da dann, ne, also da versuche ich zumindest die Führungskräfte, mit denen ich dann da zusammenarbeite, ne, dieses aushalten können, dann eben auch diese Themen dann eben auch wirklich ins Team zu geben und dann dadurch auch immer mehr ein Team in eine Selbstorganisation kommen zu lassen. Das ist was wirklich super herausfordernd ist. Und nicht jeder möchte das auch. Und das ist total in Ordnung, weil wenn ich nämlich eigentlich ja eben viel mehr Experte, Expertin bin, dann war ja von vor 10, 15 Jahren war ja gar nicht meine Intention, sozusagen ein Team in die Selbstorganisation zu führen. Das sind Sachen, die muss man für sich erstmal in diesem ganzen sehr, sehr vollen Alltag, muss man das erstmal für sich reflektiert bekommen, was da eigentlich alles auf diesen verschiedenen Ebenen los ist. Und Product Manager, würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall auch noch, das ist super wertvoll und wichtig, dass da auch die bestimmten Tools mit genutzt werden und werden können. Wenn ich dann aber auf VP-SVP-Level unterwegs bin, sieht natürlich eine Führung im agilen Organisation anders aus. Da geht es dann nicht mehr darum, dass die im MS Planner oder auch im Azure DevOps Knöpfchen drücken können und sich dann da alles runterladen können. Da geht es vielmehr dann darum, ist unser Portfolio-Management gut ausgerichtet? Sind unsere Value-Streams von End-to-End? Können wir eine End-to-End-Verantwortung liefern? Wie sieht denn unser Portfolio-Management überhaupt aus? Wer zahlt denn wie, wo drauf ein? Sind unsere Teams gut strukturiert? Oder eben auch, haben wir die Möglichkeit, ein Organigramm für Legal und HR zu haben? Aber an sich arbeiten, ist es uns schon möglich, zum Beispiel in Netzwerkorganisationen zu arbeiten? Haben wir dieses Mindset schon, dass Leute gar nicht mehr darauf achten, wo sitzen sie jetzt eigentlich im Organigramm, sondern was ist meine Expertise und wo kann ich die bestmöglichst einbringen ins Portfolio? Das ist dann viel mehr wie der VP-SVP-Level. Also da würde ich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen die Unterscheidung machen. Läuft dann am Ende natürlich auch über Tools. Ne? Also auch ein Portfolio sollte nicht nur über PowerPoint laufen. Aber da würde ich das schon nochmal unterscheiden. Aber es ist definitiv nochmal ein Unterschied. Auf ja. VP-SVP-Level müssen ganz andere Rahmenbedingungen geschaffen werden von diesen Entscheidern und Entscheiderinnen, als das jetzt zum Beispiel wieder auf Teamlead- oder Product-Manager-Ebene der Fall ist.
Ja. Wie sieht denn ein Agile-Leadership-Training bei euch ganz konkret aus? Also welche Maßnahmen bietet ihr wirklich an für die Führungskräfte?
Genau, wir können ja mal reinschauen zum Beispiel in unser Extreme Leadership. Das ist eigentlich eines unserer ersten Agile Leadership Development Paths oder Trainings in unserem Agile Leadership Development Path. Und da geht es zum Beispiel darum, dass wir Agility und Leadership Philosophy zum Beispiel lernen. Wir gucken uns Kommunikation und Coaching an. Wir gucken Leading Successful Teams. Und da sind wir wieder bei dem Thema, erstmal muss ich mich selbst führen können, ne, und mich selbst verstehen, selbst reflektieren können. Und dann gehe ich in Leading Successful Teams rein. Wir gucken uns die Selbstorganisation, die ja auch schon öfter genannt wurde heute, Self-Organizing und autonome Teams an und eben insgesamt agile Organisationen, wie zum Beispiel mit den Tools OKRs, also Objectives and Key Results, wie man hier Fortschritte machen kann, wie Ziele gemacht werden können. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Beispiel und vielleicht, Sabine, kannst du noch was zu Hands-on Leadership zum Beispiel sagen, was bei uns ja auch noch danach folgend oder darauf folgend angeboten wird.
Genau, also wenn man dann eben diesen Lernpfad da durchlaufen hat, in der Hoffnung, dass dann auch die Transferarbeit und das ist und bleibt eine Wahnsinnsherausforderung im Alltag, die Impulse, die wir setzen, wirklich in den Alltag zu transferieren. Und danach bieten wir dann aber nach so einer gewissen Zwischenzeit, ich glaube, es sind irgendwie bis zu 8 Wochen dazwischen oder auch länger, gibt es dann eben nochmal einen Hands-on-Workshop, heißt der, da geht es wirklich darum, okay, was habt ihr jetzt für Erfahrungen gemacht mit den Impulsen, die wir gesetzt haben, was hat schon ganz gut funktioniert, wo seht ihr noch große Herausforderungen und da kann dann jeder mit seinem Use Case reinkommen oder einfach mit den Fallbeispielen, die sie haben und dann, da geht es dann auch ganz viel ums Peer-Coaching, weil wir haben Wahnsinns-Expertise bei unseren Führungskräften sitzen, also wir sind eigentlich nur die Enabler. Wir sitzen nur da und versuchen, die richtigen Fragen zu stellen. Das Wissen an sich haben unsere Führungskräfte selbst und wirklich hervorragendes und auch das Peer, also wirklich im Sinne auch des Peer-Coachings, da finde ich auch immer wieder, machen sie einen super Job. Deshalb haben wir auch sowas wie ein Speed-Coaching, haben wir ja auch noch in unserem Lernpfad drin, dass wir innerhalb von, das sind 8 Minuten, ne? Jeweils 2x4 Minuten. Einmal ist der Coach, einmal ist es ein Coach und ein Coachee, und der Coachee pitcht sein Thema, der Coach gibt dazu seinen Input, und dann nach 4 Minuten wechselt man und der Coach wird zum Coachee und der Coachee zum Coach, und dann geht's genau umgekehrt, und das machen wir dann eben 4, 5, 6 Mal hintereinander, dass man zu einer Fragestellung oder einer Herausforderung 5, 6 verschiedene Perspektiven hat. Und das machen wir eben deshalb, weil wir ja so einen sehr, sehr vollen und komplexen Alltag haben, damit man genau das in seinen Alltag transferieren kann, wenn man dann da wieder eine Herausforderung oder eine Problemstellung hat, dass man einfach 5, 6 verschiedene Kollegen anschreibt und sich von denen für die immer gleiche Frage verschiedenes Feedback reinholt. Und in der Regel ist es so, dass dann da oft so eine Kernmessage von 5, 6 verschiedenen Leuten kommt, und da kann man sich dann ziemlich sicher sein, ist schon mal ein guter Anfang, damit loszulegen. Aber das ist was, was eigentlich, wir haben dann auch noch die Leadership Circles, Tim, ne? Die gibt es auch in einem Bereich bei uns, wo man dann mehr in so kleinen Gruppen, das sind dann eben wirklich eher so 5 bis 6 Führungskräfte, die über einen längeren Zeitraum hinweg in auch so ein bisschen geführt von einem Agile Coach an bestimmten Themen arbeiten, und da aber dann wirklich ganz konkret, also was liegt bei denen eben als an Herausforderungen auf den Tisch und wie können wir das mit den agilen Prinzipien lösen.
Es sind auch oft Live-Beispiele, ne, die mit reingebracht werden, wirklich, wo dann gemeinsam mit dem Agile Coach und den anderen Kollegen daran gearbeitet wird. Genau, also was wir uns vor allem auch immer weit,
Ja, ich muss jetzt nur noch mal, dass ich es richtig verstanden habe. Also es ist alles ein Agile Leadership Development Path, und dann gibt es dieses initiale Training, das du am Anfang angesprochen hast, in dem ihr diese verschiedenen Bereiche anschaut. Ist das ein Seminar, ist das ein E-Learning? Also wie läuft das initiale Training ab?
Ja, gerne, kann ich noch mal drauf eingehen. Also bei uns sind Trainings insgesamt immer über den Blended Learning Ansatz aufgebaut. Also wir probieren immer, zum Beispiel, wir nutzen LinkedIn Learning bei uns und haben da auch einen LinkedIn Learning Path. Das bedeutet wirklich, für jedes Modul, also in dem Extreme Leadership zum Beispiel, haben wir jetzt 6 Module, und dann hat jedes Modul eben auch eine Vorarbeitungszeit eingeräumt. Ne, das sagen wir den Führungskräften auch, nutzt bitte oder blockt euch 1 Stunde pro Woche vor den Sessions, dass ihr da die LinkedIn Learning Videos auch anschaut, damit jeder auf demselben Informationslevel ist, wenn er bei uns dann in die Trainings kommt. Und genau, also das ist sozusagen der Blended Learning Ansatz. Einmal wirklich über Video-Content, die bestimmten Dinge sich schon mal anzuhören, und das dann wirklich in den virtuell geleiteten Trainings dann auch anzuwenden, inklusive Trainer. Genau, das ist, also so ist es aufgebaut bei uns.
Und dann ist eine Pause von mehreren Wochen, und dann nochmal dieser Hands-on-Work.
Richtig.
Genau. Wo es dann wirklich mit konkreten Fallbeispielen ist, das auch Blended Learning?
Nee, da nicht. Also da ist es im Vorhinein, es ist kein Blended Learning vorhanden, sondern hier geht es wirklich um den Austausch und das Mitbringen eigener Fälle, um die gemeinsam mit den anderen Führungskräften, den Kollegen, sich da wirklich Feedback einzuholen und daran zu arbeiten, plus eben dieses Peer-Coaching noch durchzuführen.
Und dieses Peer-Coaching, das waren diese Mini, wo man die Perspektiven wechselt von
vielen. Genau, richtig. Vom Coachee zum Coach.
Und das ist auch Teil des Hands-on-Workshops.
Ja, richtig, genau. Das gehört zusammen. Ja, das sind 2 Stunden.
Eben noch diese Zirkel, die nochmal kleinere, exklusivere Trainings.
Die laufen separat, genau, ja. Also die sind dann in den jeweiligen Segmenten. Da geht es dann wirklich darum, dass die auch untereinander, also das kann man natürlich, könnte man auch segmentübergreifend gestalten. Aber momentan ist es noch innerhalb der Segmente, weil die dann natürlich auch viel mehr über die Themen sprechen können, die bei ihnen auf dem Tisch liegen. Das bringt ja also, ne, da ist nochmal ein anderer Austausch möglich.
Ja. Und ist das alles verpflichtend? Also sagt die gewissen Führungskräften, ihr müsst jetzt, oder sind das die Führungskräfte, die von sich aus sagen, ich will agil arbeiten und agile Führung lernen?
Genau, also es ist kein Mandatory Training bei uns, ne? Also bei uns ist wirklich, sie sind vorhanden. Sie sind, wir recommenden das auch, ne, an einen Agile Leader, wenn du agile Führungskraft bei uns sein möchtest oder allein, also unser GDS, unsere GDS Company läuft agil, ja, also wir arbeiten komplett agil, und da wäre das dann auch schon gut, wenn die agile Führungskraft eben diese Trainings auch durchführt. Aber es ist nicht mandatory auf der Akte, sag ich mal.
Genau, wobei man dazu sagen muss, also wir sind ja seit letztem Jahr, seit 2023, arbeiten wir auf Bereichsebene sozusagen mit OKRs. Das haben wir ja da, war ein weiterer Schritt der agilen Transformation. Und ein Teil des Objectives für 2023 oder eins davon war auch tatsächlich, dass alle, sowohl Führungskräfte als auch Agility Master, als auch Value Owner, ihren Lernpfad abgeschlossen haben. Also das ist schon die Erwartungshaltung auf jeden Fall, ne? Auch gerade vom Bereichsleiter, dass das nicht nur alles auf PowerPoint gut aussieht, sondern dass wir da auch im Mindset eben die Schritte der Veränderung gehen. Und wir gucken schon auch, also ne, sowohl vom Produkt Agile Enablement aus, aber eben auch vom Führungskräfte-Trainings aus. Wir gucken schon, dass es immer gematcht ist, auch mit den, es gibt ja auch bei uns immer so ein New Leader Program, also wenn man eben als neue Führungskraft anguckt, da sind auch schon Anteile drin, und das Gleiche gucken wir auch immer, dass wir mit unseren Corporate Functions von BASF, dass wir immer gut in der Abstimmung sind, dass die Inhalte, die wir dort trainieren, auch tatsächlich dann immer abgestimmt sind mit dem, was corporate-seitig der BASF passiert. Also da versuchen wir, was nicht einfach ist, einfach weil wir sehr, sehr viele sind, und das ist ganz normal, dass bestimmte Infos dann hin und wieder verloren gehen. Aber wir geben uns alle größtmögliche Mühe, da in guter Abstimmung zu bleiben und dann da eben wirklich gemeinsam eine gute Basis zu haben.
Okay. Ja, sehr gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Genau, das wird schon erwartet, das stimmt. Ja, also es ist nicht mandatory, OKRs, aber genau, es ist Teil unserer OKRs. Genau.
Okay.
Ja.
Wie ist denn das Feedback von den Führungskräften, die dann dran teilgenommen haben?
Also am Anfang, da war, also beziehungsweise am Anfang, vor 6 Jahren, da war es ja noch on-site, da war es auch top, da waren es 2 Ganztage, und dann mussten wir, also 2 ganze Tage waren das, da kam es aber auch schon sehr gut an, und dann kam ja Covid, und dann mussten wir mal von 6 Wochen das gesamte On-Site-Training auf virtuell umstellen. Und wie Schulen auch, haben wir auch festgestellt, ui, das funktioniert nicht, wenn wir einfach das, einfach Trainingsinhalte dann mehrere Stunden hinweg durchmoderieren. Da sind wir zu dem Blended Learning Ansatz gekommen. Und gerade vor 4 Jahren war Arbeit mit Breakout Sessions und so, das war ja noch total modern und total neu.
Das funktioniert mit den Räumen.
Genau, das ist es jetzt mittlerweile auch nicht mehr, ne? Von daher, aber gerade am Anfang war das Feedback grandios, weil was mich auch wirklich wahnsinnig gefreut hat am Anfang, ist, dass ein Vater auf mich zugekommen ist, der ist frisch gebackener Vater gewesen, hat er gemeint, das ist das erste Mal seit 2 Jahren, dass er wieder an einem Training teilnehmen kann, weil es wirklich nur eine Stunde Recap kurz und knackig ist, und es ist virtuell, das kann er sich sehr gut einteilen, und dadurch, dass das der Self-Learning-Anteil wirklich im Sinne von, wie passt es am besten in meinen Alltag, konnte er das wunderbar mit seinem Erstgeborenen und Neugeborenen vereinbaren, und dadurch hat er überhaupt die Chance, wieder an einem Training teilzunehmen. Und das ist es ja, was wir am Ende tatsächlich erreichen wollen, dass wir so flexible Angebote machen, dass egal in welchen Lebensumständen man sich befindet, man eine Chance hat, seine Skills zu erweitern. Und das ist was wir gerade mit Agile Enablement auch versuchen, wie können wir die Angebote so strukturieren und stricken, dass jeder von uns eine Chance hat, sie auch wirklich gut anzunehmen.
Ja. Genau, und wenn wir uns den NPS anschauen, ich habe gerade mal kurz reingeguckt, liegen wir über 70, zwischen 70 und 90. Ja. Also von daher kommt das wirklich sehr gut an.
Ja, jetzt haben wir jetzt schon so ein bisschen das Qualitative. Du hast NPS nochmal genannt, also wie
Net
messt
Promoter
ihr den?
Score.
Ja, genau, also Net Promoter Score. Also wie messt ihr den Erfolg eurer Führungskräftetrainings? Ist es das, der Net Promoter Score, das qualitative Feedback?
Genau.
Ja, wir haben, also das eine ist der Net Promoter Score, und dann steht dann eben immer noch, ne, was hat besonders gut gefallen oder was kam gut an und wo können wir uns noch verbessern, und da kommt dann schon auch nochmal viel Input. Klar, wenn jetzt so Sachen kommen wie die Zeit ist zu kurz, dann ist das mittlerweile so ein No-Brainer, weil das soll sie auch sein, ne? Agiles Arbeiten ist auch oft mit Timebox. Wir wollen ja eben nicht mehr stundenlang diskutieren, sondern wir wollen schnell in den Entscheidungsprozess kommen. Deshalb ist Timeboxing bei OJAs unbequem und wir hören uns wieder an, aber es ist halt so, aber das ist schon was, wo wir auch drauf hintreiben wollen. Aber es gibt natürlich auch manchmal Sachen, ne, so von wegen, wenn Dinge unverständlich sind oder ein Video nicht gut anzugucken war, das ist natürlich was wir dann wieder versuchen zu ändern. Aber ansonsten gucken wir, also da versuchen wir dann gut rauszuziehen, was dann eben zu einem veränderten Training führt.
Was vielleicht als Feedback auch immer eigentlich kommt bei unseren Trainings, Sabine, ist, dass wir gemeinsam, also jetzt nicht nur unser, also nicht nur die Leadership-Training, aber wir probieren alle unsere Trainings mit zwei Moderatoren durchzuführen und das dann wirklich auch in einer lockeren Art und Weise zu machen. Also nicht zu streng, sondern wir lachen mal, ne? Da gibt's einen Lacher, aber dann verplappert sich wer und das finden irgendwie alle toll und sagen auch, hey, das ist eine tolle Stimmung bei euch in den Calls. Das macht Spaß, da auch mit dabei zu sein und man darf sich hier auch mal versprechen, ja, das ist echt, glaube ich, eine gute Art und Weise, wie wir die Trainings auch durchführen.
Ja, und wir gucken noch immer tatsächlich, dass wir auch immer jemand aus den Regionen, ne, also wirklich Asia-Pacific oder Nordamerika, Südamerika, Madrid, also so je nachdem, wie wir verteilt sind, dass wir immer ein gutes Double haben. Also auch wieder in Bezug auf Diversität, ne, Mann, Frau, dann gucken wir aber auch wirklich unterschiedliche Kulturen, dass da einfach so ein bisschen Abwechslung drin ist, weil, ne, weiß man auch als Agile-Coach, nicht mit jedem matcht es. Also ich bin auch sehr, kann auch sehr anstrengend für viele Menschen sein, ist auch voll okay. Aber da muss man einfach dann ein ganz gutes Gespür für entwickeln. Und da versuchen wir auch ein bisschen Auge drauf zu haben, dass wir dieses Buddy-Konzept haben und dass wir da auch so ein bisschen Abwechslung drin haben.
Ja, also zwei Coaches, wo ihr dann auch auf Diversität achtet. Und wie viele Führungskräfte kommen dann so auf die zwei Coaches in einem Training?
Das ist unterschiedlich. Wir haben meistens zwischen 10 und 12. Also wir haben maximal 12 Leute jetzt mal bei uns in den Trainings, aber das geht fast, also es geht um alle agile Trainings, wo wir sagen, okay, 12 ist die magische Grenze, weil man sonst auch die Leute nicht mehr als Moderator oder als Trainer auch packen kann oder auch beobachten kann. Wir sagen auch, hey, bitte jeder die Kamera an. Ich würde sagen, das funktioniert zu 90% auch,
ja.
Weil das kann ich ja theoretisch, wenn ich physisch irgendwo bin, kann ich ja auch nicht die ganze Zeit mit dem Blatt vorm Kopf rumlaufen. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Mal ausprobiert.
Genau, also 10 bis 12 Trainer kommen auf 10 bis 12 Participants, genau, kommen auf 2 Trainer.
In dann einer Stunde Arbeit in dem Training.
Kommt drauf an, zwischen 1 und 4 Stunden. Also wir haben auch Trainings, die sind schon noch ein bisschen länger. Ne, da geht es aber wirklich mehr um fachlich kannbaren Scrum-Trainings und so weiter. Da sind dann aber auch viele Pausen drin. Genau, aber in unseren Leadership-Trainings sind es maximal beim Hands-on jetzt 2 Stunden. Ja. Genau, und bei Extreme Leadership sind es dann immer also 5 oder 6 mal 1 Stunde.
Ja. Aber auch die 4 Stunden funktionieren dann noch digital oder ist das dann die Workshops?
Ist digital. Genau. Aber da wird dann auch wirklich viel mit Pausen und in Breakout-Sessions auch gearbeitet. Also wir versuchen unsere Trainings wirklich sehr, sehr, wie sagt man denn das richtige Wort, Sabine? Wir probieren, dass es...
Sie kompakt, aber trotzdem mit Pausen und Co. dann dazwischen. Aber wir haben tatsächlich auch nur noch Online-Trainings. Intuitiv, genau. Ja. Wir haben nur noch Online-Trainings. Wir haben gar keine Online, weil wir global aufgestellt sind. Das heißt, wir agieren sowieso für rund um den Globus. Ja. Deshalb gibt es unsere Trainings nur virtuell.
Aber die Workshops waren on-site, oder?
Das waren die Design-Thinking-Workshops, von denen Sabine erzählt hatte. On-site. Genau, die sind on-site, richtig. Ja.
Genau.
Aber ja, ist jetzt aber auch nicht so, genau, wenn jetzt jemand einen individuellen Agile for Teams zum Beispiel oder Agile Ways of Working Workshop haben möchte und sagt, hey, wir wollen das gerne vor Ort machen, dann machen wir das natürlich dann auch. Nur da sind wir dann etwas reguliert, ja, weil wir haben halt nicht so viele Kollegen auch in Ludwigshafen vor Ort, weil wir global aufgestellt sind. Da können dann nur die Kollegen aus Ludwigshafen eben auch vor Ort trainieren. Ne?
Ja.
Oder ansonsten direkt halt in den Regionen.
Ja, aber die Standardtrainings sind auf jeden Fall alle virtuell.
Genau. Das stimmt.
Ja. Ja, super. Vielen Dank. Das waren wirklich tolle Insights. Vielleicht noch zum Abschluss. Welche konkreten Schritte würdet ihr denn einer Führungskraft außerhalb vom BASF jetzt empfehlen, wenn sie sagt, sie möchte agile Führungsfähigkeiten entwickeln? Was könntet ihr unseren Zuhörenden da mit auf den Weg geben?
Was ich vorhin auch schon meinte, als erstes mal ins eigene Ich hineingucken, was ist auch mir wichtig als Führungskraft und auch hier nochmal ganz wichtig, für sich zu klären, was sind meine Themen, die ich behalten möchte und was sind Themen, die ich auch, wo ich sagen kann, okay, die kann ich nach und nach abgeben und das dann wirklich dem Team transparent machen und mit dem Team besprechen, was auch völlig valide als Führungskraft zu sagen, hey, das sind bestimmte Themen, die möchte ich einfach auch weiter, da möchte ich einfach weiterhin als Stakeholder, als Sparing-Partner agieren und diese Transparenz erstmal zu haben und dann auch mit seinem Team zu teilen. Und ansonsten, was ich Führungskräften auch als Tipp auch gerne außerhalb der BASF mitgebe, mehr Fragen als Antworten. Super hart.
Danke.
Man muss sich permanent auf die Zunge beißen, aber definitiv alles, was man als Antworten im Kopf hat, als Frage stellen. Damit erreicht man eine Wahnsinnsveränderung. Und ja, dann kommen viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und sagen dann oftmals, ja, aber was? Nein, ich habe doch die Frage gestellt. Und dann wieder zurückgeben. Also bloß nicht dann darauf eingehen, sondern dann wirklich zu sagen, ja, aber ich möchte ja von euch als Team wissen. Na, ich habe eine Meinung, die möchte ich aber erst danach mit euch teilen. Wie würdet ihr es lösen? Wie würdet ihr diese Entscheidung treffen? Was sind für euch Indikatoren, wie wir diese Entscheidung treffen sollen? Und da einfach dranbleiben. Und ich denke, wenn man so anfängt, kommt alles andere. Und das Dritte wäre, genau, agile Prinzipien. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Jedes Problem auf dem Tisch kann mit einem oder mehreren agilen Prinzipien gelöst werden. Einfach nutzen. Und ab dann läuft es in der Regel irgendwann.
Was soll ich denn da jetzt noch sagen, Mensch?
Ja, soll ich dir schwer gemacht.
Jetzt hast du es dir schwer gemacht, siehst du? Nee, alles gut. Was ich auch noch finde, manchmal einfach zuhören. Zuhören und manchmal auch einfach gar nichts sagen. Also das ist auch wirklich, was wir von unserer Führungskraft gelernt haben, wo dann jeder dann, wenn es um ein Thema geht, zur Führungskraft guckt, mehr oder weniger virtuell durch die Kamera, aber sie tut nichts. Und das ist manchmal so wichtig, weil dann irgendjemand aus dem Team die Verantwortung übernimmt, weil diese Stille auszuhalten ist manchmal so schwer. Ne, ist es, glaube ich, noch schwerer als Führungskraft, sie auszuhalten, aber trotzdem auch als Teammitglied. Und irgendwann springt einer raus und sagt, naja, dann lass uns doch mal so versuchen. Und dann sagt die Führungskraft, ja, wollte ich, danke, genau, schön. Ja, also das finde ich irgendwie als Tipp auch noch ganz gut. Und eben offen kommunizieren, Mensch sein, menschlich agieren, gut zuhören. Und ich glaube, dann kommt man schon mal ziemlich, ziemlich weit heutzutage.
Vielen Dank. Dann danke ich euch für eure Zeit und die tollen Einblicke.
Vielen Dank dir.
Danke dir.
Das war's für heute. Wie immer freue ich mich, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert, damit noch mehr Menschen sie hören. Die nächste Folge gibt's dann wieder nächsten Monat, wie immer am 4. Montag im Monat. In dem Sinne, stay tuned!